dann kommt das ja durch die ganze Zuhörermenge. So kommt es nur zum Fenster hin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Heute ist mein Thema die Meditation über Krishna. Und ich möchte, bevor ich spreche, ganz kurz die Frage erheben, was versteht ihr unter Meditation? Es ist mir wichtig, von euch eine Definition dieses Begriffes zu hören, sodass ich in meinen Ausführungen euer Verständnis berücksichtigen kann und unter Umständen daran anknüpfen kann und es weiterbringen. Was ist Meditation? Meditiert ihr manchmal? Das ist die erste Frage. Ja,
bitte. Ich kann eigentlich kommen, ich mache verschiedene Formen der Meditation, die Versenkung in den Alterszustand.
Ja.
Verbindung herstellen zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, also dem Denken und dem Fühlen.
Ja.
Das ist halt die Möglichkeit, die wir eröffnen. Ich bin Lehrer für positive Training.
Ja.
Und versuche hier, neue Möglichkeiten, neue Formen, neue Impulse zu bekommen. Deswegen meine Frage hier, nach dieser speziellen Form der Meditation im Yoga, ich habe immer mal wieder Schüler, die aus den verschiedenen Richtungen kommen, also die transzendentale Meditation oder aus verschiedenen Formen des Yoga, und ich habe immer gesagt, das, was wir können, macht weiter, das ist euer Weg oder das ist die Richtung. Und die noch gar nichts gemacht haben, die lernen die Form, die wir in unserem Kulturkreis möglich ist, um diesen, wir sagen, die organistische Umschaltung zu erreichen. Das ist also eine Form, die man auch in der Hypnose oder das Programm programmiert hat, das neurolinguistische Programmieren. Und für mich mich interessieren hier die Worte, wo diese Dinge alle herkommen.
Ja.
Und das ist eigentlich mein Grund, auch mit dir, neue Impulse zu bekommen und ihr Verständnis von mir, in dem Leben dazu kennenzulernen.
Ja, gut, danke schön. Also wir haben hier ein Verständnis von Meditation und auch eine Erklärung, was für unseren Gast von Bedeutsamkeit in diesem ist, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Gut, sind noch andere Definitionen oder Verständnisse von Meditation in der Zuhörerschaft da? Was ist Meditation? Ja.
Persönliche Erfahrung, also erstmal zu wissen, dass Krishna derjenige ist, vor dem der Atmen auch, vor dem alle Worte entstehen, alle Schriften, alles, was man sonst eigentlich, oder man sonst versucht, ein Geist zu machen, das ist
wichtig. Ja.
Und von dem wissen wir, würde ich sagen, ist Meditation alles loszulassen, was ich nicht kenne.
Ja.
Das fängt an, loszulassen, diesen Vater zu vergessen, dann kommen Gedanken, dann lasse ich die Gedanken gehen, weil ich weiß, ich bin nicht die Gedanken. Und ich versuche es jedenfalls. Und so lasse ich immer mehr los, vielleicht auf, na bitte, sagen wir mal, das ist jetzt so, als die innere Qualität, die ich wirklich bin.
Und meine Position oder die Aufgabe, die ich von der inneren Meditation eine ganz andere Aufgabe stelle, als die von der inneren Meditation. Dann wäre die Definition die Meditation. Also ein Loslassen von dem, was ich nicht bin, und den Atman, die Seele, die sich als transzendental oder spirituell zu erfahren. Ja, sind sonst noch Definitionen von Meditation da? Wenn du meditierst, yes? Ja.
Ich würde sagen, Meditation ist, wenn man auf jemanden denkt.
Ja, Meditation ist, wenn man an jemanden denkt.
Ja.
Ja.
and project Alexander and change that as his manifestation.
Yeah. That is the other system disguised it. Auf jemanden. Ja. Man kann also über Gott meditieren, aber auch über die Radha Priya.
Ja.
Ja. Die Tochter, ja.
Ja.
Ja. Mhm. Gut. Ich glaube, wir sind so in der Gegend. Ich möchte jetzt auch eine. Ich möchte beschreiben, aus den vedischen Schriften, dass die Erlebnisse eines Meditierenden sind. Wir werden dazu 5000 Jahre in die Vergangenheit hineingehen und eine sehr philosophische Definition finden. Ich möchte aber vorher noch bitten, vielleicht der Dharan, du bist ja philosophisch interessiert, den zu fragen, wo der Nektar der Unterweisung ist, entweder in Englisch oder Deutsch und ihn auf Text 8 aufgeschlagen. Oder ist er verstanden? Oder? Oh ja. So, ich möchte mit euch gerne auf einen sehr interessanten Einstieg in dieses Thema wählen. Bitte halte ich. Und zwar euch erzählen, wie Vyasadeva, der Verfasser der vedischen Schrift, von seinem spirituellen Meister Narada Muni die Unterweisung bekam, zu meditieren und was er in seiner Meditation dann schließlich sah. Ich möchte euch aber vorher noch ein bisschen über die Geschichte in Kenntnis setzen, die dazu führte, oder die Dinge, die dazu führten, dass Vyasadeva seinen spirituellen Meister Narada Muni traf und von ihm diese Unterweisung erhielt, zu meditieren. Srila Vyasadeva hatte ein unglaublich aufwendiges Werk, literarisches Werk vollbracht, nämlich die gesamten vedischen Schriften zu verfassen, war danach aber sehr rastlos und unzufrieden. Er dachte, dass sein Leben nicht erfolgreich sei, und sein spiritueller Meister verspürte diese Unzufriedenheit und Rastlosigkeit seines Schülers und erschien dann vor ihm mit einer helfenden Unterweisung. Narada Muni sagte Vyasadeva, dass er unglaublich viel vollbracht hat und getan hatte, aber nicht über das Ziel des Lebens meditiert hatte, den Ursprung, den Erhalter und den Vernichter allen Seins, nämlich Sri Krishna oder Gott. Deswegen sagte er, Shrama Eva Hi Kevalam, deine Arbeit ist sinnloses Tun für nichts gewesen. Dann gab er ihm eine Unterweisung, den Geist zu sammeln, und sie ist gesagt hat, loszulassen und sich von allem davor gewesenen zu trennen. Er suchte eine Hütte auf, heißt es hier, zur Meditation, die in Samyaprasha lag, ein Ort, der von sich aus voller spiritueller Kraft war und die zu transzendentalen Aktivitäten anregte. Er zog seinen Geist von allem zurück, nicht? Dann machte er ein paar spirituelle Praktiken, auf die ich im Einzelnen dann noch zum Schluss eingehen werde. Und dann sah er schließlich, ohne eine Spur des Materialismus, das heißt es hier, die höchste absolute Persönlichkeit Gottes zusammen mit seiner äußeren Energie, die sich unter der vollen Kontrolle des Höchsten befand. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier wurde vorhin die Definition gesagt, Meditation heißt loszulassen von allem, was ich nicht bin. Alles, was ich nicht bin, ist manifestiert worden von der sogenannten äußeren Energie, der Maya-Shakti, der illusionären Kraft des höchsten Herrn, die in Form des falschen Egos uns bedeckt mit vielfachen falschen Identifikationen. In den Schriften heißt es, obwohl das materielle Ego keine Grundlage besitzt, kann man es in vielen Formen wahrnehmen, wie in den Funktionen des Geistes, der Sprache, der Lebenslust und den körperlichen Fähigkeiten, aber durch das Schwert des transzendentalen Wissens geschärft durch die Verehrung des echten spirituellen Meisters und des höchsten Herrn, wird der nüchterne Gelehrte die falsche Identifikation zerschneiden und frei von materiellen Verlangen auf der Erde wandern. Also, wir haben im Augenblick einen Geist, wir sprechen, wir haben Lebensluft und sicherlich viele körperliche Fähigkeiten, singen, ringen, schwimmen und tippen, vielleicht, das sind alles Manifestationen des falschen Egos, so heißt es, die verschnitten werden durch den spirituellen Vorgang, sodass man frei über diese Erde wandern kann. Vyasadeva machte diesen Schnitt und erkannte dann zum ersten Mal sich selbst als getrennt von dem, was durch das Falsche, die Illusion, produziert worden war. Meditation ist also zunächst einmal auf einer ganz anfänglichen Stufe die Fähigkeit, sich selber zu unterscheiden von dem, was Maya oder illusionär ist. Versteht, es wurde einmal eine Definition gegeben, dass die Seele wie der Kern einer Zwiebel ist, genau wie um eine Zwiebel, da sind so verschiedene Schichten da, Zwiebelschichten, die, man kann so eine Zwiebel entzwiebeln, haben wir immer gesagt, als Kind. Kinder. So ist der Vorgang der Meditation da so, dass man durch die Meditation über die Essenz sich frei macht von den Umhüllungen des falschen Egos, die zahlreich sind. So, wir, die meisten Menschen in der materiellen Welt, können nicht verstehen, was alles aus dem falschen Ego, der falschen Identifikation produziert worden ist. Das liegt daran, dass sich Maya oder die Illusion so mit ihnen verbunden hat und vermischt und vermengt hat, dass sie als etwas Klares und Deutliches, was erkannt und auch unterschieden werden kann, nicht mehr da ist. Lokanath Swami hatte mir einmal ein Beispiel gegeben von Zucker, welches sich im Wasser verliert. Ihr könnt, wenn ihr in Wasser aufgelöstes Zucker vor euch habt, nicht sehen, ach, hier ist der Zucker. Der schliert und schleimt da durch und wir sehen, löst sich schließlich dann auf. Genauso ist im bedingten Zustand Maya oder die Illusion für uns sehr, sehr schlecht zu erkennen, weil es scheint, dass sie eins mit uns gewesen ist. Geworden ist. Mit anderen Worten, wir sind so sehr in Illusion, dass wir sie nicht mehr sehen können. Man sieht vor lauter Wald nicht mehr die Bäume, sagt man im deutschen Volksmund. So als Vyasadeva jetzt meditierte, bemerkte er erst Krishna und, oder Gott und dann das, was für den bedingten Zustand des Lebens gesorgt hatte, nämlich die materielle Illusion. Und es heißt, durch sein Gottesbewusstsein verschwand dann die materielle Illusion, ähnlich so wie die Dunkelheit verschwindet, wenn die Sonne aufgeht. Diese Eigenschaft loszulassen vom Falschen ist möglich, wenn man das Wirkliche erkennt. Es heißt, wo immer die Sonne ist, gibt es keine Dunkelheit. So kann auch dort, wo Krishna existiert, nicht die Dunkelheit des materiellen Daseins existieren. Lust, Gier und Neid vergehen. Wie heißt es? Aufgrund dieser äußeren Energie hält sich das Lebewesen, obwohl es transzendental zur materiellen Welt ist, für ein materielles Erzeugnis, ein Produkt der materiellen Energie und somit leidet es. Wer jedoch die vedische Literatur hört und somit Liebe zu Krishna, dem höchsten Herrn, entwickelt, löscht sofort das Feuer aller Klagen, aller Illusion und aller Furcht aus. In der Dunkelheit unseres materiellen Daseins bilden wir uns viele Dinge ein, die nicht Bestand haben. Ein gutes Beispiel möchte ich aus meinem eigenen Leben geben. Ich hatte einmal als Kind den verbotenen Film Der Schlangenmensch gesehen. Die Schlangenmensch war ein Film, der ungefähr so intensiv war wie der für unter 18-Jährige verbotene Film Der Exorzist. Ihr möchtet euch noch erinnern, damals als der Film freigelassen wurde, sprangen Menschen, die unter dem Eindruck dieses psychologisch großartigen, doch teuflisch gemachten Filmes standen, aus den Etagen der Wohnhäuser und nahmen sich das Leben. Ich möchte also kein Zart beseitigen, diesen Film zu sehen. Ich habe ihn deswegen auch nie gesehen. Mir reichte das, die Bilder anzuschauen. Und dann habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Aber ich hörte davon. Anyway, ich war in noch einem schlimmeren Film, Der Schlangenmensch, drin. Ich kann mich deutlich daran erinnern, wie ich nach dem Sehen des Schlangenmensches durch einen dunklen Wald gehen musste, 10 Minuten lang. Und diese 10 Minuten sind für mich immer noch das beste Beispiel für die illusionierende oder täuschende Energie. Ich sah in den 10 Minuten in jeder Sekunde den Schlangenmenschen hinter einem Baum auf mich zustürzen. Die Schatten, die in der Vollmondnacht auf dem Waldboden tanzten, sprachen eine deutlich verstehbare Sprache für mich. Was hier vorlag, ist, dass ich einen bestimmten Eindruck bekommen hatte durch den Film und diese Eindrücke sich in mir verselbstständigten. Das ist genau das, was geschieht im nationalen Leben. Wir haben bestimmte Eindrücke gekriegt durch unsere Vergangenheit und wenn wir anfangen, Material Life zu materielles Leben zu führen, verselbstständigen sich diese Eindrücke und bilden in uns Hoffnungen und Befürchtungen und dergleichen mehr und schaffen manchmal einen Vorgang, wo Menschen einfach in einen Kreis hineingeraten, aus dem sie nicht herauskommen. Die materielle Energie oder die materielle Illusion beruht zu einem großen Teil auf diesem Vorgang, dass Eindrücke, die wir machen, wir nehmen die Sinnesobjekte um uns herum wahr, diese Sinneseindrücke hinterlassen in uns eine bestimmte Spur, einen bestimmten Eindruck und diese Eindrücke verselbstständigen sich. Der Spiegel ist ein ganz interessantes Phänomen. In einem Spiegel spiegeln sich viele Dinge wieder, ohne einen Eindruck zu hinterlassen. Wenn du in einen Spiegel hineinschaust, kannst du dir fast sicher sein, dass schon 300 bis 500 oder 10.000 Menschen in den gleichen Spiegel geschaut haben. Im Spiegel jedoch gibt es nichts, aber auch gar nichts in der Welt, was die Eindrücke schildert. Ich möchte jetzt ein Gedicht schreiben, das Lied des Spiegels, wo ein sprechender Spiegel über seine Eindrücke spricht. Aber das ist auch nur eine poetische Schöpfung sein. So etwas gibt es nicht in dieser Welt. Unser Geist wird manchmal als ein Spiegel bezeichnet, der alles widerspiegelt, was es gibt. Doch dies ist eine falsche Beschreibung. Insofern, als dass mehr noch als Spiegel die Spiegelungen festgehalten werden. Das heißt, die Eindrücke unauslöschlich in unserem Geist drin sind. Wie in meinem Schlangenmenschen, der einen Eindruck in der zarten, kindlichen Psyche hinterlassen hat, so hat in unserem gesamten materiellen Leben alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, einen unauslöschbaren Eindruck hinterlassen, der hochsteigt und sich verselbstständigt. So, deswegen denkt der Mensch nicht frei und er äußert sich nicht frei, sondern er ist eine ganz und gar bedingte Seele. Meditation oder der Vorgang der Meditation ist es, sich hinter dieser Fassade, diesen materiellen Dingen zu erkennen, diesen materiellen Eindrücken als ewige, unsterbliche Seele. Das heißt, es gibt keine bessere Meditation, als zu verstehen, dass ich ewig bin. Wie oft denkt ihr darüber nach, während ihr in eurem Leben herumgeht, dass ihr ewig seid? Viel zu selten, finde ich. Was für ein Skandal. O Kinder der Unsterblichkeit, so sagen die Upanishaden. die ihr einst im Königreich Gottes gelegt habt. Höret nun endlich mal zu. Sie setzen also ihren Punkt darauf, dass wir uns frei erkennen, als ein Teil Gottes, frei von diesen Eindrücken, die wir vielleicht durch viele Leben hindurch gemacht haben, sodass wir uns immer wieder im Zirkus der mentalen Vorstellung erleben, praktisch im Wald des Schlangenmenschen erleben. So, in der Meditation, wenn man heute den Begriff Meditation gebraucht, denken viele Menschen oder verbinden viele Menschen damit, dass man über das unpersönliche Brahman meditiert. Das unpersönliche Brahman, um es hier nochmal zu kennzeichnen, ist eine Umkehrung von dem, was es in der materiellen Welt gibt. Es ist also formlos, es ist inhaltslos, Worte können nicht darüber sprechen, Gedanken können nicht darüber denken. Das unpersönliche Brahman wird hier auch in den nicht so gebildeten Kreisen als weißes Licht bezeichnet, als große Kraft, die Test aber Unpersönlichkeit. Srila Prabhupada schrieb einmal, das unpersönliche Brahman hat keine Aktivitäten, doch die höchste Persönlichkeit Gottes hat viele Aktivitäten. Und alle diese Aktivitäten sind transzendental, ohne eine Spur von materiellen Aktivitäten. Im Krishna-Bewusstsein oder im spirituellen Leben der Vedas wird es deswegen empfohlen, nicht einfach nur über das Nicht, über das Unpersönliche, das Undifferenzierte, Unbenennbare Brahman zu meditieren, sondern über Aktivitäten, transzendentale Aktivitäten der höchsten Persönlichkeit Gottes. Bei dieser Meditation über die transzendentalen Aktivitäten Krishnas ist die Voraussetzung, dass man sich selber versteht als ein ewiges Teil Gottes. Ich möchte euch einmal die Essenz der Meditation hier aus dem Nektar der Unterweisung vorlesen. Tannama rupa charitari sukirtananu mit yo, mit yo als Meditation. Kramena rasana manasi niyoja tishtan brate tat anuragi jananugami kalam nayat akilam ityupadeshasaram. Upadeshasaram heißt die Essenz aller Unterweisungen. Die Essenz aller Unterweisungen lautet, dass man seine ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, dazu benutzen soll, den göttlichen Namen des Herrn über seine transzendentale Gestalt, seine Eigenschaften und ewigen Spiele gut zu chanten und sich und über sie zu meditieren, wodurch man nach und nach die Zunge und den Geist beschäftigt. So soll man in Braj, also in Vrindavan Dham, leben und Krishna unter der Anleitung von Gottgeweihten dienen. Man soll in die Fußstapfen der geliebten Geweihten des Herrn treten, die sich sehr an seinen hingebungsvollen Dienst hängen. So, im Krishna-Bewusstsein gehen wir also davon aus, dass das Brahman nicht einfach nur unpersönlich ist, sondern dass das höchste Brahman, die höchste spirituelle Wirklichkeit, die höchste Persönlichkeit Gottes darstellt. Und unser Wunsch ist es, dass wir uns mit ihm durch den Vorgang des Bhakti-Yogas verbinden. Und so kommt es, dass wir über Krishna tatsächlich regelmäßig meditieren, indem wir über seine Aktivitäten meditieren. Wer regelmäßig über die Aktivitäten Krishnas meditiert und nachdenkt, wird erfahren, wie sich sein Geist langsam zurückzieht von allen weltlichen Dingen. Woran das liegt, ist, dass neue Eindrücke im Geist geschaffen werden, die viel machtvoller und tiefer sind als die Eindrücke, die er im materiellen Leben geschaffen hat. Ihr könnt euren Geist, der von materiellen Eindrücken gefurcht ist, mit einem Flussbett vergleichen. Schon seit unvordenklichen Zeiten geht der Gedankenfluss, den ihr habt, durch dieses Flussbettchen durch. Wenn ihr wollt, dass der Geist aus dieser materiellen Bedingtheit erlöst wird, ist es wichtig, ein neues Flussbett von Gedanken zu schaffen, ein neues Gedankenbett, könnte man sagen, indem man regelmäßig über die Aktivitäten, die Natur und die Spiele, die Eigenschaften, wollte ich sagen, Krishnas zu meditieren beginnt. Bei dieser Meditation gibt es unterschiedliche Stufen, die ich euch gerne vorlesen möchte. Es ist natürlich ganz allgemein zu benennen, dass diese Meditation am Anfang losgeht und dann ein bisschen dünn noch ist. Es ist nicht sehr kraftvoll. Diese Meditation wird immer wieder unterbrochen. Mit anderen Worten, ein neuer Gottgeweihter erinnert sich manchmal am Tag an Krishna und dann aber auch wieder hat er lange Durststrecken sozusagen, er erinnert sich nicht. Was jedoch durch die ständige Meditation passieren wird in seinem Leben, ist, dass der Fluss der Meditation dick wird und unaufhaltsam fließt und sogar alle materiellen Eindrücke der Vergangenheit hinweg spürt. Das heißt nicht mehr, dass der Gottgeweihte sich nicht an seine Vergangenheit erinnert, er sieht sie jedoch neu. Er sieht zum Beispiel seine Vergangenheit in Bezug zu Krishna. Er sieht, wie ihn alles aus der Vergangenheit sozusagen in Bezug zu Krishna gesetzt wird. Seine Vergangenheit wird neu vitalisiert, kriegt sozusagen ein neues Leben. So, auf der Stufe des Neulings, es geht über die, wie man diesen Fluss in Gang setzt, den Fluss der Erinnerung oder der Meditation an Krishna, soll man stets Krishna Katha hören. Hören, hören, hören. Man nennt das Shravana Das, die Stufe des Hörens. Durch das ständige Hören von Krishnas transzendentalen heiligen Namen und dadurch, dass man sich von seiner transzendentalen Gestalt, seinen Eigenschaften und seinen Spielen hört, kann man auf die Stufe des Anwendens erreichen, die man Varana Das nennt. Ich bin so enthusiastisch, ich lese das hier alles nicht so, die Grammatik nicht so richtig, ich mache meine Lesebrille auf. Wenn man auf diese Stufe gelangt, haftet man daran, Krishna Katha zu hören. Ist also so, man hört und hört. Am Anfang ist es so, dass es an den Ohren vorbeigeht. Aber nachher hört man das so tief, dringt diese transzendentale Klangschwingung so tief in das Herz ein, dass dort alle Unwissenheit verbreitet oder vertrieben wird. Und man dann natürlich anhaftet an das Hören über Krishna. Wenn man erfährt, wie Unwissenheit vertrieben wird im Herzen und wie Leiden, wie Lust und Gier und Neid und Zorn vertrieben werden durch das Hören über Krishna, dann wird man angehaftet und diese Stufe nennt man Varana, die Stufe, wo man das tatsächlich annimmt. Dann kommt man auf die nächste Stufe. Wenn man imstande ist, in Ekstase zu chanten, erreicht man, also über Krishna zu singen, über sich an Krishna darüber zu sprechen, erreicht man die Stufe der Smaranavastha. Das Smarana heißt die ständige Meditation. Und da gibt es 5 einzelne Stufen. Zunächst einmal, dass man sich erinnert, das passiert bei uns sogar manchmal, dann, dass man sich sammelt und einfach sich von allen Dingen zurückzieht, die nichts mit der Erinnerung an Krishna zu tun hat, Versenkung und dann ständige Erinnerung und Traum. Das sind die 5 fortschreitenden Stufen der Krishna Smaranam. So, zum Schluss dann kommt man auf die Stufe der völligen Versenkung. Das wird auch beschrieben im Sanskrit Samadhi. Sama heißt die gleiche und die heißt die Position. Einer, der sich versenkt hat in dieser Welt, in das Hören von Krishna, er kommt in Samadhi, das heißt die gleiche Position wie die höchste Persönlichkeit Gottes selber. Was das ganz genau bedeutet ist, dass solch eine Persönlichkeit immer mit Krishna zusammen ist und niemals von Krishna getrennt. Er ist also auf der gleichen Ebene mit Krishna von Angesicht zu Angesicht. So, in der materiellen Welt ist dieser Zustand der Meditation möglich, Und es ist ein Ziel der Bewegung für Krishna Bewusstsein, ihre Anhänger auf diese Stufe der Samadhi zu bringen. Samadhi ist nicht das, was im Krishna-Bewusstsein wird, anders definiert als in den untergewöhnlichen Yoga-Techniken. In den untergewöhnlichen Yoga-Techniken ist es so, dass die Samadhi, sagen wir mal, über das untergewöhnliche Brahman ist und dass man da mehr oder weniger passiv bleibt. Man sitzt einfach da, nur der Geist ist beschäftigt. Im Krishna-Bewusstsein diese Welt letztendlich spiritualisieren, indem er sich an Krishna erinnert und über Krishna meditiert und will mit Körper, Geist und Worten in Krishna leben. Prabhupada sagte einmal, als wichtigstes Ziel des spirituellen Lebens sollte man dazu kommen, in Krishna zu leben. To live in God. Nun, wenn man nicht in der Lage ist, ständig über Krishna zu in Krishna Gedanken vertieft zu sein, wie kann man dann über Krishna meditieren? In der Bhagavad Gita erklärt Krishna Arjuna, er solle seine Arbeit vollrichten, Arjuna war ein Krieger, und dabei an ihn als Krishna denken. Nun macht jemand sagen, oh, das ist denkbar unpraktisch. Wenn ich meine Arbeit verrichte in dieser Welt, dann kann ich nicht an Krishna denken. Dann muss ich an Kochlöffel denken, an Schnuller, wenn ich ein kinderreicher Vater bin, oder ich muss an Waschmittel denken, oder an Vitalvasandhava, der ist ein Busfahrer für Krishna in der Welt. Da muss ich beim Busfahren, da muss ich ans Gaspedal denken und an die Steuerung und so weiter und so fort. Es gibt manche Tätigkeiten, die so geeignet sind, aber Prabhupada sagt, gibt uns einen Tipp, wie wir trotzdem noch an Krishna denken können. Und zwar sagt er, wir sollten denken, diese Pflicht ist mir gegeben worden von Krishna. So können wir an Krishna denken. Ich tue das, ich tue Kindererziehung oder Kochen oder alles, Zeitungsaustragen oder auf der Bühne singen oder Fernsehansagen machen. Das ist mir gegeben worden von Krishna. So geht ein Mensch in dieser Welt durchs Leben hindurch und wird so an Krishna erinnert. Aber letztendlich wollen wir dazu kommen, unser Leben zu transformieren durch den Vorgang des Bhakti. Wir wollen dazu kommen, dass wir bei allem, was wir tun, auf normalen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Und das beste Beispiel hierfür, und damit möchte ich enden, ist Mukunda Datta. Mukunda Datta war ein Arzt, der sehr Krishna-bewusst war. Er wurde einmal gerufen vom Narayan Hussain Shah zu einer Behandlung und er kam herbeigereist und kletterte auf das Podest, wo der Narayan, also ein muslimischer Würdenträger, saß. In dem Augenblick, wie er anfing, seine Diagnose zu erstellen, sah er, wie die Diener, die rechts und links vom Nawab standen, einen Faunfächer nahmen und dem Nawab Luft zur Kühlung zu fächerten. Und als er die Faunfeder sah, war er so berührt, er dachte so intensiv an Krishna, dass er vor Ekstase von dem Podest herunterfiel. Und der Nawab stürzte sofort ebenfalls herunter. Er nahm wahrscheinlich die Treppe oder was immer da war. Und fragte, ist alles in Ordnung? Und Mukunda, der jetzt seinen sehr fortgeschrittenen Zustand, wo er also an Krishna überall dachte und überall mit Krishna verbunden war, verbergen wollte, sagte, ja, es ist alles in Ordnung. Ich leide an einer Krankheit, die so ähnlich wie Epilepsie ist. So. Verdeckte er das. So ein fortgeschrittener Devotee, er wird nicht durch diese Welt hindurchgehen, sondern wie ein gewöhnlicher Mensch, sondern tatsächlich überall Gott sehen und an Gott erinnert werden. Darf ich nochmal zusammenfassen, was ich heute ausdrücken wollte? Vyasadev zeigt uns, dass er in seiner Vision die materielle Energie als gesondert sah von dem ewigen Lebewesen und von Gott. Und seine Verwirklichung bildet sozusagen das Grundverständnis für Meditation im Krishna-Bewusstsein. Wir verstehen, dass wir alle Teile Gottes sind und dass das Ziel unseres Lebens darin bestehen sollte, die Umhüllung des falschen Egos, die uns schließlich und letztlich auch den falschen materiellen Körper gegeben haben, zu überwinden. Dieses wird getan, indem man einen Vorgang in seinem Leben wählt, wo man mit Krishna verbunden sein kann. Man sollte so leben, dass man 24 Stunden am Tage mit Krishna verbunden ist. So soll man sein Leben umwandeln. Wenn man das tut, geht man durch einen allmählichen Vorgang der Meditation herein. Man fängt an, indem man immer über Krishna hört. Dann erinnert man sich an Krishna, an das Gehörte. Und schließlich entwickelt sich ein Film sozusagen von der spirituellen Wirklichkeit, in der man dann auch an der man auch teilhat. Hat sie hierzu eine Frage? Nicht? Dann habe ich eine Frage. Warum trägt Krishna eine Pfauenfeder? Pfauenfeder, Peacock's Feather. Warum? Schau, Schöller, du kommst direkt aus der spirituellen Welt. Lalita, die Frage ist, warum trägt Krishna eine Pfauenfeder? Krishna, das ist doch eine Frage für dich. Auf dem Kopf und nicht zum Beispiel im Gürtel oder so, weil das ist ein Kopf an die höchste Achtungsvolle Stelle. Ja, könnte man sagen, aber das ist nicht die erstrangige Erklärung. Die erstklassige Erklärung ist, weil Krishna der vollkommene Brahmachari ist. Ich möchte denken, was das jetzt sind. Zunächst einmal, was ist ein Brahmachari? Ein Brahmachari ist jemand, der immer im Zölibat lebt. Es ist so, dass die Frauen, zumindest in den heiligen Orten in Vrindavan, im Zölibat leben. Sie sehen die blaue Regenwolke und fangen dann an zu tanzen. Und dabei geraten sie in Ekstase und weinen eine Glücksträne. Eine ekstatische Glücksträne. Das sehen die Frauen Weibchen, die trinken diese Glücksträne und werden auf diese Weise schwanger, ohne dass es zu einem geschlechtlichen Verkehr kommt. Und so sind also die Frauen die vollkommenen Zölibatären, die vollkommenen Brahmacharis. So, Krishna ist auch auf der Stufe des Brahmachari und er trägt deswegen die Pfauenfeder im Turban, weil er der vollkommene Brahmachari ist. Jetzt lässt ihr. So, der Devoti, der über diese, ich habe euch jetzt ein kleines Beispiel gegeben, der Devoti versucht über diese Dinge nachzudenken. Er versucht, seinen Geist mit diesen Inhalten zu füllen. Und dadurch, dass er das schafft, wird dieser ständige Strom von materiellen Impressionen auf die gelöst werden, ausgelöst werden. Seht das Beispiel von Mukunda Datta. Sein Geist war so geläutert, als er die Pfauenfeder sah, dachte er an Krishna. In der materiellen Welt ist es so, dass Menschen ständig etwas sehen und dann bestimmte gedankliche Prozesse ablaufen. Es gibt manche Menschen, was immer die sehen, oder hören, die denken dann sofort an etwas, zum Beispiel gebe ich manchmal Vorlesungen und dann fangen manchmal die bedingten Seelen schallend an zu lachen und ich denke, schön, sind unsere Freunde, das ist sehr gut. Also mit großer Anerkennung lachen sie und später frage ich dann, warum habt ihr denn so gelacht? Und dann höre ich, dass ich etwas gesagt habe, was die bedingten Seelen so, was die, ich weiß nicht, so befreit, dass die Zuhörer, die haben darunter etwas ganz und gar anderes verstanden. Nicht? Weil sie in einer ganz anderen Wirklichkeit leben. Sie denken dann an Helmut Kohl zum Beispiel, wenn ich etwas sage, und lachen dann zum, finden das zum Schreien komisch, weil sie denken, ich habe den Helmut Kohl eins ausgewischt. Ja, oder Helmut Kohl ist das der Kanzler oder ja, das weiß ja jeder, aber für unsere ausländischen Gäste sage ich mal. Nicht oder so, die erinnern sich an etwas ganz und gar anderes als unsere eins. So durchs größere Leben werden die Eindrücke, die materielle Natur, sind ganz anders gemacht. Das ist, was wir tun wollen, erreichen wollen. Und dann sind wir immer in Gedanken bei Krishna und niemals von ihm getrennt. Meditation, das war mir auch sehr wichtig, ist, weil Krishna Aktivitäten hat, Meditation im Krishna-Bewusstsein etwas, wo nicht nur der Geist eingesetzt wird, sondern auch der Körper und auch die Worte. Wenn man in Krishna leben will, muss man sein ganzes Leben spiritualisieren. Alles, was man tut. Kochen für Krishna, Bilder, Krishna, wie hier Ram Shraddha, fantastische italienische Florenzerrahmen eingehüllte Bilder, wir fahren irgendwo hin für Krishna. Und so lebt der Devotee in Krishna und sein ganzes Leben ist Samadhi. Er kommt auf die gleiche Ebene wie Krishna. Zum Beispiel, viele Leute kennen die Hare Krishna Bewegung in Form von ihrer Buchverteilung. Buchverteilung ist für einen geweihten Krishna keine Verkaufsaktivität. Deswegen sagen wir auch immer, verteilen, obwohl wir eigentlich auch dafür die Druckkosten verlangen, wenn wir sie verteilen. Also die Bücher. Aber unser Verständnis ist nicht, dass es eine materielle Tätigkeit ist, sondern es ist eine meditative Tätigkeit. Ich weiß noch, als ich in Lübeck einmal war, da war eine, meine Lieblingsgeschichte, da hatten wir transzendentale Literatur verteilt auf der Straße und vor dem Karstadt-Gebäude war also ein Verkäufer, der hatte so das super Shampoo, was ihnen eine neue Frisur gibt, verkauft. Nicht? Ihr kennt vielleicht diese Verkäufer, die mit großer Intensität ihre Marktartikel anpreisen. Und der Verkäufer schaute mit großem Neid, wie bei uns ein Buch nach dem anderen rausging. Schließlich dachte er, das liegt daran, dass die so avantgardistisch gekleidet sind und so eine progressive Haarfrisur haben. Nicht? Und dann schaute er mich an und sagte, ich hab's. Und lief also in das nächste Karstadt rein und kam danach raus, eingekleidet in weiße Bettlaken und so weiter und fing weiter an zu schreien. Der Shampoo, was ihnen eine neue Frisur gewährt. Aber kein Shampoo ging weg und mir wurde dann irgendwie zu bunt, zu verrückt und ich ging dann auf den Parkplatz und verteilte da weiter. Versteht ihr, das war darin eine materielle Tätigkeit. Aber da er nicht den Trick der Meditation in der Aktion kannte, nämlich etwas für Krishna zu tun, deswegen lieber auf der materiellen Ebene stehen. Wenn wir es schaffen, dass wir alle unsere Tätigkeiten für Krishna ausüben, können wir auch beim Handeln über Krishna meditieren. Eine spirituelle Meditation in der Aktionshandlung. Jeder, der im Krishna-Bewusstsein handelt, kennt diese Erfahrung, wo er total belebt ist und inspiriert ist durch das, was er tut. Wo er plötzlich auf der spirituellen Ebene, Samadhi heißt es, die spirituelle Ebene erreicht haben ist und nicht mehr materielle Tätigkeiten ausführt. Durch Meditation im Krishna-Bewusstsein kann der Gottgeweihte auch an einer spirituellen Wirklichkeit teilnehmen, die existiert. Einmal, so hören wir, es ist nicht einfach nur Einbildung, sondern der Devotee kann durch diese Tätigkeit Einlass finden in die spirituelle Welt. Es gibt das Beispiel von Srinivas Acharya. Srinivas Acharya hat seinen Körper einmal verlassen und so saß dieser Körper dann in der Haltung der Meditation 3 Tage da, aber er kam nicht zurück. Seine Schüler wunderten sich, was geschehen war, und so setzte sich dann Ramachandra, eines der Lieblingsschüler Srinivas Acharya, neben ihm hin und verließ auch in der Meditation seinen Körper und versenkte sich und traf dann seinen spirituellen Meister in einer völlig anderen Identität in der spirituellen Welt wieder an. Sah, wie Srinivas, wie soll ich mich ausdrücken, in seinem spirituellen Körper mit Radha und Krishna in den Yamuna-Fluss hineinging. Und Radha und Krishna taten dort ihre Wasserlila, währenddessen der Radharani ihren Ring verlor, ihren Nasenring. So, als sie ihn verloren hatte, sagte sie zu Srinivas, der in seinem spirituellen Körper da war, bitte bring mir den Nasenring, sonst sehen die meine Älteren, dass ich den Nasenring verloren habe. Und so suchte Srinivas dann längere Zeit den Nasenring. Ramachandra kam dann und sagte, du, deine Schüler auf der Erde warten auf dich. Ach, sagte Srinivas, ich habe jetzt keine, ich muss den Nasenring finden. Das ist die Wirklichkeit. Und Ramachandra gab es dann auf und suchte mit dem Nasenring, bis sie ihn gefunden hatten, bei einer Lotusblume, so im grünen, in so einer grünen Beuge, könnte man sagen. So, sie gaben dann den Nasenring an Radharani zurück und Radharani gab Srinivas ein bisschen Tambula, so eine Kaubetelnuss, in den Mund. Und sein spirituellen Körper nahm Srinivas diese Kaubetelnuss entgegen und freute sich sehr und ging dann mit seinen Schülern zurück auf die Erde. So als die anderen Schüler, die jetzt inzwischen schon ganz besorgt um Srinivas standen, schließlich die jetzt spirituellen Meister zum äußeren Bewusstsein brachten, sahen sie, dass der einen rot verfärbten Mund hatte, weil die Betelnuss, die er in seinem spirituellen Körper erhalten hat, auch jetzt in seinem Körper als Sadaka gegenwärtig war. Also die Meditation, das möchte ich damit sagen, im Krishna-Bewusstsein bedeutet auch das Partizipieren, oder also in Deutsch, das Teilnehmen an einer höheren, an einer spirituellen Wirklichkeit. Srila Prabhupada hatte das manchmal in seinem Leben gezeigt, wenn er in Ekstase verfiel. Nicht der Fall. Er zog sich zurück aus dem äußeren Bewusstsein und kam auf diese hohe Stufe des Krishna-Bewusstseins. Was er da sah und was er spürte, ist und darüber sollten wir nicht spekulieren, weil wir das nicht rausfinden können, durch Spekulation. Was aber da war, ist, dass Prabhupada tat, war die ganze Atmosphäre von einer unglaublichen spirituellen Präsenz erfüllt. Ich kann mich einmal erinnern, da war ich dabei, als wieder Prabhupada in Paris, muss es gewesen sein, Paris, Jayaratha Madhava sang. Und nicht Jayaratha Madhava. Die Satgur Swam As, da kam also Krishna, Ketana, Jana, Nata, Nathalo. Da verfiel er in diesen Zustand der ekstatischen Meditation hier. War einfach eine Atmosphäre zum Einatmen so schön. Nicht, so ekstatisch. So, was kann der Sprecher euch Praktisches auf den Weg mitgeben? sodass es nicht so theoretisch vorbeisaust an dem Hörapparat, dem Ohr. Es ist sehr wichtig, dass wir je intensiv hören und chanten über Krishna und somit den Fluss der Erinnerung in Gang setzen. Dann müssen wir uns daran müssen wir uns üben, tatsächlich am Anfang, alles, was in unserem Leben geschieht, auf Krishna zu beziehen. So kann man praktisch in diesem Leben auf die Stufe des Samadhi kommen. Und Krishna ist eine spirituelle Wirklichkeit, eine unglaubliche Wirklichkeit, sagen wir mal, eine sehr starke spirituelle Präsenz des Gott. Und wenn wir über Gott meditieren, ist das die höchste Form der Meditation, die Dunkelheit und das Meistern Daseins des Vergehens. Heute ist das. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich denke, jetzt werden wir von Ram Schratter noch ein kleines Festmahl, was heißt von Ram, von Gordon Kai, ein kleines Festmahl nehmen. Ist das der Plan, Janaki? Gut. Ist das soweit fertig? Vielleicht gibt es noch Fragen. Sie sind so ein bisschen überfallen worden heute, die, mit meinen Gedanken. Hast du gemerkt, das kam nicht alles so an, wie ich mir gewünscht hatte. Möchtet ihr noch irgendetwas wissen über Meditation, lieber Krishna? Ist es ein langweiliges Thema, dass es euch nicht berührt, oder? Rainer!
Wie findet man heraus, was in der Meditation Realität ist und was
nicht? Wie findet man heraus, was in der Meditation Realität ist und Einbildung vielleicht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zunächst einmal kann man sich eine Menge einbilden. Das ist durchaus möglich. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur unterscheidet wirkliche Erfahrungen im Krishna-Bewusstsein von sogenannten falschen Erfahrungen mit einem Beispiel, und ich glaube, dieses Beispiel kann uns sehr weiterhelfen. Er sagt, es gibt ein richtiges Fieber und ein falsches Fieber. Das falsche Fieber kann man erreichen, indem man eine Zwiebel unter die Armhöhle hineintut und dann sondert die irgendwie so zwiebelige Substanzen aus und der Körper wird von einem falschen Fieber heimgesucht. Ein Tipp für die Wehrdienste weiterreichen unter euch. Ich meine, das ist eben nur als Spaß gedacht. Ich glaube, ihr seid alle schon da gewesen oder nicht da gewesen. Also es ist vorbei. So ist es mit, wenn man über materielle Dinge meditiert und materielle, wie soll ich mich aus, Fehlvorstellungen hat und darauf sein Leben aufbaut, so kommt ein falscher, ein eingebildeter Zustand des Krishna-Bewusstseins zustande. Wenn man deswegen wissen möchte, ob die, sagen wir mal, Dinge, die man wahrnimmt in seinem spirituellen Leben, Wirklichkeit sind, ist es wichtig, dass man zunächst einmal über das, was es auslöst, meditiert. Nicht? Wenn zum Beispiel jemand, sagen sie, manchmal machen die Votis diesen großen Fehler. Ich habe neulich einen Brief gekriegt, wo ein Devoti, der nicht so fixiert war im Krishna-Bewusstsein, zu mir sagte, du, ich ging in ein Bürogebäude und sah dort einen völlig enthusiastischen Sekretär, der sich völlig freudig fühlte, seine Sekretärsarbeit zu tun. Und als ich ihn sah, dachte ich, der genießt das Leben besser als ich. Deswegen werde ich Sekretär werden. Oder werde ich, nicht, werde ich mich dem materiellen Leben wieder zuwenden, sagt er, nicht Sekretär. So gibt es manchmal die Vodis, die sagen, oh, die Materialisten genießen mehr als ich. Stimmt, diese Äußerung ist eine Äußerung, die nicht sehr philosophisch ist. Und eines der Gründe, der Fehler in dieser Äußerung ist, dass die Materialisten ja materielles Glück empfinden. Das ist nicht gleichzusetzen mit einem spirituellen, mit der spirituellen Wahrnehmung Gottes und so weiter und so fort. Dieses materielle Gift, ein materielles Glück wird manchmal mit einem Topf voller Gift verglichen. So, das ist die erste Sache, wie man die spirituelle Wirklichkeit von materiellen Einbildungen unterscheiden kann. Man muss sehen, wie ist das zustande gekommen. Spirituelle Wahrnehmungen im Krishna-Bewusstsein kommen so, dass das Bewusstsein zunächst einmal gereinigt wird durch die Kraft der transzendentalen Klangschwingung und dass man sich dann anfängt zu erinnern an Krishna und Krishna im Geiste auftreten sieht. Und zwar entsprechend dem, was man gehört hat über Krishna aus den, von dem spirituellen Meister, den heiligen Schriften und den vorangegangenen Heiligen. Man kann das also nochmal überprüfen. Ich weiß einmal in Hyderabad, das war ganz verrückt, da sagte plötzlich eine Lady, ein Vater sagte, ja, meine Großmutter war sehr Krishna-bewusst. Manchmal gab es einen Nebel bei uns zu Hause und dann hörte man das plötzlich schmatzen. Krishna war erschienen in dem Nebel und wurde gesäucht von meiner Großmutter. Junge, 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 das ist hier das wilde Indien. Das ist wahrscheinlich nicht eine wirkliche Störung der Verwirklichung. Sowas ist also so, so sagen wir, außerhalb der, was in dem, was in den heiligen Schriften und von den Heiligen und von den so Acharyas gesagt wird, das kann nicht sein. Krishna hat nicht einen materiellen Körper. So würde ich dir als zwei Dinge empfehlen, wenn du wissen möchtest, ob deine spirituellen Gedanken, die du hast, deine Einsichten und deine Annahmen oder Verständnisse, wenn du wissen möchtest, ob das nun auf echten spirituellen Gefühlen und echter spiritueller Verwirklichung beruht, prüf, was die Ursprünge sind. Ein spiritueller Mensch sollte ernsthaft sein. Sehr oft wird er merken, dass viele von dem, was er denkt und fühlt, aus dem, sagen wir mal, aus dem Psychogewehr seines Geistes herausgekommen ist. Nicht Bedürfnisse nach der Vaterfigur und der großen Bruder und dem kleinen Bruder und das weiß ich nicht alles. Und dann sollte er überprüfen, ob seine Verwirklichung tatsächlich in der Hand, in Einklang mit dem, was es die großen selbstverwirklichen Seelen so geben. Nicht, da ist der Maßstab praktisch immer den Anwenden kann. Ja, Dada, du hast aber die Hälfte der Vorlesung unaufmerksam an die Wand geguckt und kannst wahrscheinlich keine Frage zur Vorlesung stellen, oder?
Doch, ja. Jetzt hast du alles gesehen.
Ach so.
Ja. Ich hab
gut, gut, ja.
Ja, ich habe auch eine Frage zu dem Thema, und zwar, häufig geht es ja so, dass ich auch versuche, über Krishna zu meditieren, aber man merkt, das kommt nicht an. So, selbst bei der Verehrung der Bildgestalten, weil man muss ja Krishna finden, wenn man ihn meditieren muss, auch im Heiligen Namen oder in seinem Leben. Der Geist so häufig so ruhelos ist. Das kann man in so einer Situation, wo man weiß, ich finde Krishna hier nicht, obwohl er gegenwärtig ist. Die Meditation kommt nicht an, das merkt man ja, was kann man da tun?
Die kommt nicht an den Adressaten.
Ja, weil man muss Krishna finden.
Ja. Eine sehr schöne Antwort auf diese Frage habe ich vor 3 Jahren in Vrindavan gefunden. Ich habe mir auch Gedanken über die gleiche Frage gemacht und beigehen, ich war selber gar nicht da, ich habe aber mit Satsarup Maharaj dann persönlich gesprochen, dass er ein Meditationskurs anbot über Krishna. Krishna Krishna-Buch-Meditation hieß das, glaube ich. Und was sie da taten ist, sie lasen als Wörter einen Text oder versuchten sie sich den Text zu gegenwärtigen, ferngegenwärtigen, Entschuldigung. Und zwar lasen sie das Krishna-Buch und dann haben sie in das, was sie gehört haben, Farbe, Klang und Geruch hineingetan. Und dann haben sie so über diese Krishna-Lila meditiert. So.
Nun, Herr Krishna, Krishna in Form seines transzendentalen heiligen Namens, Krishna in Form seiner transzendentalen Spiele,
und der Beschreibung, die du von großen Devotees hörst, im Herzen aufzunehmen als einen Eindruck. Und dann kommt er von Infinity nicht, sondern steigt er auf, dieser Eindruck. Sonst nennt man das die Form der Spekulation sozusagen. Wir hören Krishna und durch das Hören haben wir Kontakt mit Krishna. So meditieren wir über Krishna. Wir lesen auf den Heiligen Schriften und so nehmen wir Kontakt mit Krishna auf. Wir haben das bestimmt immer noch als Erbe in uns drin, dass wir denken, zu lesen über Krishna, ach, das ist wie soll das virtuell sein, wie Zuckerschwärze auf dem Blatt Papier, dann soll man das mal nicht so übermäßig stark betonen. Aber die Bücher sind nichts anderes als Hilfe, uns an Krishna zu erinnern. Und wenn wir uns nach den Anweisungen, wenn wir die Heiligen Schriften als Grundlage nehmen, dann können wir plötzlich erinnern wir uns an Krishna das, und meditieren wir über Krishna. Die Vodis zum Beispiel im Krishna-Bewusstsein machen Folgendes. Sie sehen, jede Tätigkeit, die man ausführt, hat, muss meistens eine Motivation haben. Manche Devotees haben als erste Motivation im späteren Leben frei zu werden von Leid. Das ist echt ein Projekt, das möchten sie angehen in diesem Leben. Das begeistert sie, das spricht sie an, das fühlen sie zu Hause bei dieser Vorstellung. Bhaktivinoda Thakur greift dieses Motiv sehr schön auf und sagt, gut, wenn man merkt, dass man verschiedene, also Leid hat ja die Ursache in Unwissenheit. Wenn man also merkt, man hat verschiedene Schatten der Unwissenheit, sollte man über bestimmte Lilas von Krishna meditieren. Ich habe zum Beispiel in einer Phase meines Lebens gemerkt, ich bin voller Leid. Das kam hoch. Und dann habe ich gedacht, für mich, was ich jetzt mache, ich schaue das Krishna-Kalia-Spiel mal an und lese über Kalia Krishna, meditiere über das Lieder, weil er gesagt hat, so wird man frei von Leid. Habe ich das gemacht und das sagte. Also, mit anderen Worten, wenn du anfangen willst, was ist dein Problem? Sagen wir, dein Problem ist etwas, mit dem du gar nichts zu tun hast, um dich nicht nackt darzustellen in der Öffentlichkeit. Falscher Stolz. Nicht? Dann musst du das entsprechende Lila jetzt finden und darüber meditieren, wenn du davon frei werden willst. Nur als Beispiel. Nicht? Ich glaube, du wirst anfangen, über Krishna nachzudenken, wenn du ein Bedürfnis dazu hast. Und die Notleide, das Leid des Daseins zu bringen. Ich kann dir auch Mantren geben oder Lilas geben, wie man vom Körper, über die man meditieren soll, um vom körperlichen Leid befreit zu werden. Du hast eine schlechte Rückenhaltung, habe ich mal gemerkt. Das geht jetzt nicht, dass ihr nehmen sich okay. Dieser Vorfall, da gibt es verschiedene Dinge. Alles, völlig alles. Das interessiert mich für solche restlichen Dinge. Ja, Gentlemen.
Ja, die Nahrung mit dem kalten Zoll.
Ja.
Was ist echt wieder so?
Ja. Sie werden sich im Vaishnavatum verschiedene Möglichkeiten, diese doch sehr starken Liebe des Menschen zu spiritualisieren, indem man sie in Kontakt mit Krishna bringt, Zum Beispiel Lust. Lust ist ein, beruht auf dem Verständnis, ich habe etwas nicht und dadurch, dass ich das nicht habe, wird meine eigene Mangelhaftigkeit ausgeglichen werden. So, der Devotee nimmt diese Neigung, Lust, darauf, bezieht sie darauf, dass er sagt, ich muss Krishna oder Gottesbewusster werden, deswegen nimmt er diese unglaubliche Triebkraft, die man erlangen kann, und richtet sie auf Dinge, mit denen er sein Krishna-Bewusstsein intensivieren kann. Stolz wird auch angewandt. Wenn man merkt, man ist ein sehr stolzer Mensch, versucht der Devotee, diesen Stolz zu reinigen, indem er ihn auf Krishna lenkt und sagt, ich bin stolz darauf, ein ewiges Teil Gottes zu sein. So, jetzt passiert etwas psychologisch total Interessantes, was also Sigmund Freud bestimmt befreit hätte von seinen falschen Vorstellungen. Wenn jemand mit Krishna in Kontakt kommt, werden die Unreinheiten und zum Beispiel beim Stolz ist es das Herabsehen auf andere geläutert. Das Beispiel, was in den Vedas gegeben wird, ist das Beispiel von Urin. Wenn die Sonne auf eine Urinpfütze strahlt, wird die giftigen Dinge oder die infizierenden Dinge aus dort genommen und das Ganze wird neutralisiert. So kann auch jede Haltung, mit der man Krishna kommt, erlöst werden, wenn man so will, und befreit werden von diesen schlechten Eigenschaften. Man ist froh, mit anderen Worten ein Teil Gottes zu sein und sieht plötzlich, dass jeder ein Teil Gottes ist. Darauf darf man stolz sein. Aber dieser Stolz hat praktisch, dem ist der Giftzahn genommen, auf andere neidisch zu werden oder herabzusehen, weil man ja plötzlich sie als gleich erkennt. Das ist ja ebenfalls als Teil Gottes. Und so ist es mit allen Dingen. Jede Haltung, ganz gleich, wie man sich Gott nähert, wird in Gegenwart Gottes einfach geläutert und erlöst oder befreit. Das ist eine Erfahrung, die jeder machen kann, der im spirituellen Leben Fortschritte macht. Sehr gute Frage. Bei meinem was? Kentrata. Ja, ich möchte diese Frage allgemein verständlich nochmal wiederholen. Gestatten Sie bitte, mich über meine Erfahrung zu sprechen, die ich beim Chanten gemacht habe. Ich habe in Vrindavan mehr gechantet als sonst, also die ganzen Tag praktisch meditiert, von morgens bis abends. Und habe dabei mehrere Erfahrungen gemacht. Zunächst einmal war meine Erfahrung, wenn man die Qualität seiner Geschenken vom Hare Krishna Mahamantra verbessern will, ist es sehr gut, die Quantität zu vergrößern. Die meisten von uns, die einen sehr intensiven Tag haben, schenken genau 16 Runden und wenn die 16 Runden endlich erledigt werden, dann können sie den Liebes an die Ecke hängen. Das ist eine sehr traurige Beziehung zum Heiligen Namen, weil jemand, der nur aus Pflicht chantet, nicht wirklich richtig aus Zuneigung chantet. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich esse jetzt nur aus Pflicht, dann wirst du ganz klein bisschen etwas essen und nicht dich voll und ganz dem Essen hingeben können. Nicht? So ist es auch mit jemandem, der nur als Pflicht chantet ist. Der wird niemals eine gewisse Hürde nehmen können. So deswegen ist es gut, ab und an die Quantität zu vergrößern, wo man dann aus Zuneigung chantet. Ich habe zum Schluss, ich habe mir eine bestimmte Zahl gesetzt und habe dann immer auch über diese Zahl hinweg gechantet und die Runden nicht mehr gezählt. Es ist nicht üblich in unserer Tradition, darüber zu sprechen, was man für Gelübde auf sich nimmt, weil das etwas sehr Persönliches ist und die Gefahr vielleicht, dass man sich für einen großen Schalter hält und stolz wird, das ist nicht so. Was ich auch sah, als ich fertig war, war ein inneres Abenteuer, was sehr hart auch war. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, was mich noch immer bewegt. Und zwar hatte ich den Anspruch, tatsächlich ganz in die Einsamkeit zu gehen und aus den Kreisen, die mir geläufig sind, herauszukommen. So habe ich mir ein Fahrrad zu 51 Mark gekauft und bin mit dem Fahrrad dann losgeradelt in die Einsamkeit. Ich habe mir schöne Orte besucht. Das Fahrrad habe ich abgestellt in bestimmten Tempeln, sodass ich am Tagesende auch noch da war und habe dann einfach gechantet. Und einmal saß ich so in der Einsamkeit und chantete, machte die Augen zu und als ich die aufmachte, war ich inmitten einer Affenherde. Und die Affen waren jetzt nicht aggressiv, wie sie sehr oft sind, wenn sie sich mit ihrem Gegenüber nicht so verstanden haben, sondern sie achteten mich gar nicht, weil sie wussten, dass so ein Chanter, der ist mit seinem Chanten zufrieden. Und wie die Affen, wie sie genau hinschauen, waren alle Affen um mich herum mit dem Erzeugen von Nachkommenschaft beschäftigt. Ne? Und das war mir ein bisschen unangenehm, weil ich ja ein Zölibat lebe. Ne? Und habe die Augen wieder zugemacht. Und ich hörte, dass da vergnügt fließen und streichen um mich herum. Das ist also das ist hier nicht der Ort für einen Zölibati. Hat mich denn so entfernt oder wurden sie über mich bewusst und haben gedroht und gebärdet, aber ich war einfach so, ich habe irgendwie auf Wiedersehen und bin woanders hingegangen. So, als ich dann weiter chantete, merkte ich plötzlich, wie durch dieses Chanten, wie durch diese Erfahrung ausgelöst, Erinnerungen an vergangene Aktivitäten, der Sinnbefriedigung in mir aufstiegen und kam. Es wurde richtig, im Badewasser gibt es ein Vers, wo gesagt wird, dass unsere Erfahrungen vom materiellen Leben allesamt in dem Geist drin sind, so wie an einem Teich vielleicht, am Boden eines Teiches, ein mutiger Luftgeruch ist. Was es vielleicht in der Kindheit mal gab, wenn man so zu Weihern ging, zu Teichen und mit dem Stock drin rumbohrte, blub, 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 kamen die Blasen, die dort gehalten waren, heraus. Nicht? Und so ging es mir auch in Vrindavan an diesem einen Tag. Plötzlich blubberte der Erinnerung meines materiellen Daseins in mir hoch. Und es war mir zunächst einmal sehr unangenehm. Wir hören in den Schriften, dass wir als großen Gott geweihten, also nicht so Beginnern wie mir, großen Gott geweihten, dass Maya in ihrer Person nicht existierten Vormaschine, die Haridas Thakur, die war plötzlich im Mondlicht von Maya bis persönlich da, mit dem Angebot zur Sinnbefriedigung. So, ich war völlig unvorbereitet und mit den Spenden vertieft, aber kam nicht wieder ins Spenden hinein. Es war mühsam, mechanisch und ohne einen Geschmack zu haben. Am gleichen Abend bin ich dann weitergegangen. Ich habe zu Krishna gebetet, bitte gib mir meinen Geschmack zum Spenden. Du kannst kein Gelübde auf dich nehmen, wahrscheinlich, wenn du keinen Geschmack dabei hast. Das ist nur eine Quälerei. Und ich habe gedacht, ich habe gezweifelt an mir und meinem Gelübde und gedacht, sollte ich nicht von Krishna anerkannt werden in meinem Bemühen, mich zu vertiefen, dann muss ich das so unterbrechen und dann fahre ich nach Deutschland zurück und predige wie ein Sturm. So habe ich gedacht. Dann habe ich auch gedacht, das geht jetzt aber nicht so schnell aufgeben. Bin dann weiter, habe dann an die Worte getroffen, bin dann weiter auf den Mahamantra. Und Mahamantra hat ihm gesagt, ah, hier ist Sachinanda Swami. Und er hat gesagt, hier ist nur der Schatten Der Prasad Shinanda Swami übrig geblieben ist. Wie geht's denn, sagt er, ach, schlecht. Ja, da habe ich genau das Richtige für dich. Und dann führte er mich zu einem heiligen Ort hin, zu Radikund heißt er. In diesem heiligen Ort wird selbst jemanden, der nur zufällig darüber blickt, zufällig darüber blickt, dann alle Hindernisse ins Gurte im Leben weggenommen. Und das stimmte, das war also der Ort für mich. Da bin ich hingegangen, habe die Kraft durch die Fußsohlen schleichen gefühlt. Und am nächsten Tag war alles wieder normal. Also, ich möchte Nico, du gehörst zu den Jugendlichen, geh mal auf mein Pult und hol Godia Kantaha, mein Schreibpult, war Godia Kantaha. Da wird ein sehr interessantes Gedicht vorgetragen, was ein Center an seinen Geist verpasst hat. Und er sagt, mein lieber Geist, du bist ein großer Betrüger. Du setzt dich hier hin zum Chanten, aber eigentlich denkst du an Sünde von dir. So, mir wurde bei diesem Chantgelübde ja auch bewusst, dass es zum Teil eine recht, dass man manchmal durch einen Wald hindurchgehen muss, eine Wüste hindurchgehen muss. Und dann hilft einem einfach nur die Entschlossenheit und auch schließlich die Barmherzigkeit. Andere Verwirklichungen, die ich gemacht habe, deine gefallene Seele bin. Und ich glaube, ich möchte diese beiden Dinge sagen auf deine Frage. Das ist natürlich eine sehr, sehr gut. Es war beim Chanten natürlich auch, gab sehr schöne Momente. Und eins, was ich nur andeuten möchte, ist, dass durch das ausschließliche Chanten und dann auch durch das Hören über Krishnas Lila, ich habe das Bhakti Rasamrita Hindu genommen als Grundlage und da diese wunderschönen Krishna-Lilas immer gehört, kam plötzlich der Geist auf die spirituelle Ideen und man sah in sich ein Film von den Gehörten vorbeigehen. Und war richtig im Film, ich denke so New Age-mäßig, das will ich nicht so sagen. Die Eindrücke, die geschaffen wurden, waren plötzlich da und lebten. Und war drin. Das ist jetzt nicht etwas, was sehr viel spiritueller Fortschritt erfordert. Das möchte nicht diesen falschen Eindruck erwecken. Das ist für jeden von uns möglich. Wir können unseren Geist schulen, entweder materiell zu denken oder spirituell. Wenn du einfach so ein Fensterlüfter auf dich nimmst und nur liest über Krishna, hörst über Krishna und da kommt gar nichts anderes mehr rein in den Geist, dann geht der Geist und macht sich selbstständig über Krishna. Ne? Das geht mir einfach so. Das ist natürlich sehr begrifflich. Und dann fährt man weiter. Anyways, wenn du noch mehr wissen möchtest, kannst du mich darüber im Persönlichen fragen, aber ich möchte nicht sehr gerne, es wird nicht empfohlen in der Öffentlichkeit, das ist sehr, sehr wichtig, über tiefe spirituelle Erfahrungen zu sprechen, weil man die dadurch verliert. Man könnte nämlich denken, man könnte stolz werden. Ich habe immer wieder diese Strophen auch gelesen, oder erinnert, oh Geist, was für ein Weichner bist du? Du gehst in die Einsamkeit zu chanten, an einem einsamen Ort, aber du chantest nur, um Ansehen und Namen zu kriegen. Ist nichts als Heuchelei. Solch weltliche Berühmtheit ist wie der Kot eines Schweines. Es ist eine Versuchung von Maya. Tag und Nacht denkst du an nichts anderes als Frauen und Geld. Warum verschwendest du deine Zeit, um damit über zeitweilige Dinge zu denken? Du denkst an Geld, darin das Geld der Vater des Gemüses ist, und so weiter und so fort. Das ist sehr gesund. Die bittere Medizin der Selbstkritik zu schlucken, macht einen gesund und verhindert es, dass man so, dass man denkt. So, ich habe ein bisschen Nektar erfahren dürfen, sonst hätte ich auch nicht lassen können, und auch ein bisschen klarer gesehen über Spuren, Nachteil, unerwünschte Angewohnheiten und so weiter und so fort. Aber das war natürlich sehr, sehr schön. Das war die beste Zeit meines Lebens bisher. Also, so viel kann ich sagen. Jetzt, vor der Zeit, was dann da war, mit, dann fahren wir beide mit dem Fahrrad. Gut. He's a bus driver, usually. He's a Toyota Skyliner. He's a driver's bicycle. Als wir also ein andere Mal wie ein Tandem besorgen. Gut, dann sind wir fertig. Jetzt können wir reparieren. Gut. Hatte ich vor, ja, ich bin jetzt mal, schau mal auf die Zuhörerschaft hier. Das sind, ihr seid ja, schau mal, ob ich die Frage, wie das überlegen wir uns, wenn wir den Portalum ausschreiben. Also, vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute für eure eigene Krishna-Meditation und eure Krishna.
Amen. Amen.